ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Hallo. Hallo. So klingt das hier in Halle. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf einen richtig schönen Abend. Und was brauche ich für einen richtig schönen Abend? Richtig, ein richtig tolles Publikum, das habe ich. Und was brauche ich noch? Richtig, zwei richtig tolle Gäste. Und die begrüße ich jetzt. Als erstes begrüße ich eine Frau, die nie ohne Notizbuch und Kakaobohnen aus dem Haus geht. Sie lebt in Leipzig, sie ist Journalistin und Autorin, sie schreibt für verschiedene überregionale Magazine, aber sie schreibt auch Bücher, zum Beispiel darüber, wie sie ein Jahr lang nicht gearbeitet hat und zur Zeitmillionärin wurde, oder über das, was sie liebevoll Ossi-Boys nennt. Herzlich willkommen, Greta Taubert. Schön, dass du da bist. Und auch die zweite Person, die hier gleich Platz nehmen wird, auf dem Sofa schreibt, und das sehr erfolgreich. Im August ist Gittersee rausgekommen, ihr erster Roman. Der spielt in den 70er Jahren in der DDR. Dafür hat sie 2 Preise bekommen in diesem Jahr und war nominiert für einen dritten, nämlich den großen, großen deutschen Buchpreis. Dass sie mit Büchern und Buchstaben arbeiten will, das hat sich schon früh abgezeichnet. Sie hat eine Ausbildung zur Buchbinderin gemacht und sie kann laut eigener Aussage nicht so gut rechnen. Herzlich willkommen, Charlotte Gneuss. Charlotte, erste Frage an dich. 83 plus 43 minus 17?
Oh mein Gott.
Du hast es. Keine Sorge. Nee, keine Sorge, nee. Du musst es nicht ausrechnen. Es wird hier heute nicht um Zahlen gehen. Ich bin nur darüber gestolpert und dann dachte so, boah, ich fühle das
wo
total.
Wo bist du denn drüber gestolpert?
Ja, das ist die ganz tiefe Recherche, die wow. wir da gemacht haben. Aber wie schlimm ist so deine abweisende Haltung zu Zahlen?
Also ich glaube, es ist eher der Schock so. Sobald man mich fragt, kriege ich erstmal einen Schock. Ich weiß es nicht. Und dann geht erstmal gar nichts. 5 Minuten. Und dann kann ich es aber doch ausrechnen. Aber ich glaube, ich muss über diesen Schock rauskommen. Früher habe ich aber in einer Bar gearbeitet und das hat irgendwie geklappt. Aber ich glaube, jeder hat auch ein bisschen was anderes für sein Bier.
Dann hat man irgendwann die ganzen, erstens das und irgendwann hat man die ganzen Getränkepreise so im Kopf in jeglicher Konstellation und kann sie hin und her schieben. Greta, ich kenne dich.
101.
Kann das bitte jemand nachprüfen, ob das stimmt? Bei dir würde ich einschätzen, dass du auch mit Zahlen ganz gut konntest in der Schule. Irgendwie weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Mathe nicht dein Ding war. Ich weiß nicht, warum.
Ich hatte Glück und Pech zur gleichen Zeit. Ich war auf so einem naturwissenschaftlichen Spezialgymnasium, aber nicht wegen meiner Fähigkeiten, sondern weil mein Bruder mich nicht auf seinem Gymnasium haben wollte.
Klassiker.
Musste ich auf das andere.
Bei dir hat mich, ich habe den Fakt gerade auch eingebaut in deine Begrüßung, was anderes so ein bisschen stutzen lassen, nämlich, dass du nie ohne Notizbuch und ohne Kakaobohnen aus dem Haus gehst. Notizbuch können, glaube ich, viele nachvollziehen. Was ist das mit dir und den Kakaobohnen?
Ich mache ja gerne so Selbsterfahrungszeugs, Gonzo-Journalismus nennt man das. Das heißt, ich stürze mich wie mit so einem Bauchklatscher irgendwie so in fremde Welten rein. Und da hat mir jemand erzählt, dass Kakao eine der heiligen Pflanzen eigentlich der Maya und der Inka war und die hochpotent ist. Also man kann davon einen soliden Trip haben, sagen wir es mal so. Da habe ich gedacht, ach, ist ja Wahnsinn, mache ich doch mal mit. Und da bin ich in so ein schamanisches Ritual, also tatsächlich rein. Und also wenn man jetzt so eine Kakaobohne isst, also das muss roher Kakao sein, es muss nur leicht fermentiert und so weiter, alle Wirkstoffe drin. Eine Bohne macht da jetzt noch nichts. Mhm. Aber wenn man das in einer entsprechenden Dosis zu sich nimmt, das sind so, also ab 12 Gramm ist bei mir schon so gute Laune. Ab 20 Gramm muss man schon sagen, da ist so wie so eine Flasche Sekt getrunken.
Und
schon
auf,
fast,
viel,
also so
auf wie viel Gramm haben wir dich heute hier sitzen? Auf wie, viel, auf wie viel Gramm Kakaobohne ja. bist du? Ja, das und warum hast rausfinden. Du uns nichts mitgebracht?
Muss ich mal gucken, ob ich... Na,
ja. vielleicht in die Aftershow-Party
mit Kakaobohnen. Aber 30 Gramm wird es therapeutisch. Also da hat man dann tatsächlich schon richtige Erfahrungswelten.
Ernsthaft? Ja. 2 Minuten Buchlounge, wieder was gelernt. Ohne was gehst du nicht aus dem Haus, Charlotte? Das, also die Kakaobohnen zum Dopen kann man jetzt
schon
nicht toppen.
Kann man nicht toppen, ne? Finde ich aber krass. Also und du hast sie einfach so als Backup immer dabei. Also sozusagen... Der Bus kommt nicht und dann...
30 Gramm Kakao.
Also wenn du die als Bohne isst, dann schaffst du, weil die sind ja ziemlich bitter, dann schaffst du das nicht mehr als irgendwie, weiß ich nicht, 5 oder 6 hintereinander zu essen. Da hat man schon dann fast so einen Abstoßungsreflex. Das ist das Tolle, du kannst Kakao nicht überdosieren. Dein Körper würde dir immer sagen, das war's. Wenn du das aber natürlich klein machst, Kakaopulver hat man vielleicht schon mal auch hier gehört im Osten. Ich komme raus im Osten, ich darf das sagen. Dann kann man da natürlich auch eine höhere Dosis zu sich nehmen. Man muss dann viel Wasser danach trinken und so. Also wie bei anderen Drogen auch, habe ich gehört.
So, da wir ja eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung hier sind, Charlotte, bitte sag mir, dass du etwas anderes, was nichts Aufputschendes macht, mit deinem Körper in deiner Handtasche mit dir trägst.
Ich bin total nerdig jetzt, muss ich es einfach sagen. Ich habe immer irgendwie ein Buch dabei, ganz oft lese ich es auch gar nicht dann in dem Moment oder so, aber irgendwie ist es so wie so ein Backup, weil man immer irgendwo warten muss oder weil irgendwas ist und dann brauche ich immer, ich habe immer so ein Buch, was mich gerade irgendwie begleitet.
Aber bei dem Buch ist es dann wirklich immer das, was du gerade liest oder ist das eins, was du so, es gibt ja auch Leute, die haben ein Buch auf dem Klo liegen und lesen dann jedes Mal, wenn sie auf dem Klo sitzen, 20 Seiten.
Ich habe immer Bücher, in denen ich lese und wenn ich dann so richtig gierig drin bin, dann habe ich die auch dabei, aber es gibt auch ganz oft Bücher, die ich so, wo ich so drumherum plättere, weil ich irgendwie besondere Sätze schön finde und es ist, also da wirklich immer nur so ein paar Sätze lese und das würde ich eher als rumplättern bezeichnen. Aber ja, es sind natürlich immer die Bücher, die mich gerade aktuell interessieren.
Eigentlich ist der Startschuss in die Buchlounge immer was, bei dem ich mich total zurücklehnen kann. Es geht nämlich jetzt zu unserem Speed-Dating, also macht es euch ruhig schon mal bequem.
Das Speed-Dating.
Also 90 Sekunden, Charlotte fragt Greta, startet in 3, 2, 1, los.
Also zuerst, gibt es einen Greta-Taubert-Weg?
Steg, ja.
Aha, und wo ist der und was hat es damit auf sich?
Diese Leute, die haben den, sind mit dafür verantwortlich, dass ich meine eigene Straße bekommen habe. Das ist nicht ganz legitim, aber das hat die noch nie aufgehalten. Und
okay,
so hab
und kann man die, also wo ist sie, wenn wir jetzt mal nach Leipzig fahren zum Beispiel für so einen Touristen?
Die wandert.
Die wandert?
Ja.
Eine Wanderstraße?
Das ist eine Wanderstraße, die welterste Wanderstraße.
Okay, gut. Dann komme ich jetzt zu den kurzen Fragen. Rot oder weiß?
Weiß.
Gelb oder schwarz?
Schwarz.
Schwarz oder blau?
Schwarz.
Meer oder Berge?
Meer.
Berge oder Bürger?
Bürger.
Burgen oder Bürger?
Reden wir jetzt von Bürgern oder von Bürgern?
Ah, ist auch interessant.
Ja. Niemals der Bürger. Immer der Bürger.
Also?
Also bei Bürger oder Bürger nehme ich den Bürger.
Okay.
Aber bei Birke oder Bürger nehme ich die Birke.
Zeit oder Geld?
Zeit.
Fressler oder Leipzig?
Leipzig.
Und wir drehen es um. 90 Sekunden für Greta an Charlotte. Starten in 3, 2, 1.
Wenn du interviewt wirst, legst du dir vorher zurecht, was du gerne sagen willst?
Nein. Also, ich lerne das gerade. Ich lerne gerade daran, also dass so Politiker antworten, dass man die so geben kann, dass man also gefragt wird, was man gefragt werden möchte. Und dann gibt man irgendwie die Antwort, die man eben geben möchte oder sagt einfach ganz, egal was die Frage war, was man so sagen möchte. Aber das ist so ein Lernprozess. Ja.
Auf einer Berühmtheitsskala von Tagebuchschreiberin bis J.K. Rowling, 1 bis 10, wie berühmt wärst du gerne?
1 ist Tagebuch?
Ja.
Boah, ich glaube, ich finde es richtig anstrengend, glaube ich, so Presseöffentlichkeit, merke ich, finde ich anstrengend. Also ich glaube eher so 4.
Oh, okay. Was glaubst du, verbindet uns?
Die Haarlänge.
Welchen Superskill hättest du gern?
Unsichtbar sein.
Hm. Hast du ein rhetorisches Mittel, das du kultivierst?
Die Antwort, mein Stottern sagt das schon, ich glaube nicht, nee, leider noch nicht, muss ich mir noch überlegen.
Das war unser Speed-Dating zum Einstieg und ihr dürft gerne wieder zurückkommen. Ich würde an dieser Stelle gerne mit euch nochmal zurück an eure Karriereanfänge, weil Charlotte, da habe ich ja vorhin schon gesagt, was so bei dir am Anfang stand oder zumindest was ich so als den Anfang definiert habe, nämlich eine Ausbildung zur Buchbinderin. Das ist ja jetzt nicht, würde ich sagen, so ein unter den Top 10 Berufswünschen von jungen Menschen. Was hat dich da so hingebracht?
Ja, also ich habe kein Abitur und konnte so eine berufsbegleitende Abitur machen mit einer Berufsausbildung. Und dann habe ich Buchbinden gewählt, weil das irgendwie auch, also es, ehrlich gesagt, also es klingt immer so, wenn ich das jetzt sage, klingt das ganz anders als damals, dass ich das gemacht habe. Also rückblickend verkaufen sich manchmal Dinge plötzlich in so eine, ordnen sich so ein. Aber während man in der Situation ist, hat man das, also habe ich das jetzt nicht gedacht. Ich würde auch behaupten, dass ich gar nicht so eine gute Buchbinderin bin, weil da muss man auch ziemlich viel rechnen, sehr genau sein. Also ich habe das wirklich auch gemacht, um einfach dieses Fachabitur dann zu bekommen, aber es hat auch, also ich finde, jede Arbeit, die mit Händen ist, ist eben auch so eine sehr beruhigende Arbeit und eine Arbeit, bei der man ganz bei sich ist, und deswegen finde ich sie auch sehr schön.
Aber hat das irgendwie so deinen Bezug zu Büchern dann auch schon verändert, oder hast du das komplett eigentlich davon losgelöst, wenn du jetzt zu Hause ein Buch gelesen hast, hatte das eigentlich gar nichts damit zu tun, weil diese haptische Arbeit daran dann erstmal gar nichts mit dem, was da jetzt drin steht oder so, zu tun hatte?
Also ich entdecke mich manchmal, dass ich so gucke, ob die Klebebindung so richtig ist und ob man das dann so, ob man wirklich so durchgucken kann, oder ich merke auch, dass mich so handwerklich gut gemachte Bücher total ansprechen und dass ich wirklich, wenn mir das Cover nicht, also oder wenn mir die Machart dann nicht so gut gefällt, kann das auch schon sein, dass ich dann das nicht kaufe. Mhm. Ja.
Und warum hast du dann jetzt nicht deine eigene Buchbinderei, sondern schreibst Bücher? Also wann ist das passiert denn?
Naja, ich wollte ja Fachabi machen und dann, also ich wollte dann eigentlich Abitur noch machen und ich wollte dann eigentlich Politikwissenschaften oder so studieren oder Philosophie und Theologie oder was halt so junge Menschen in so Städten studieren. Und ja, und dann habe ich das aber nicht machen können und habe halt irgendwie soziale Arbeit studiert, nachdem ich auch 2 Jahre an so einer Schule gearbeitet habe, weil das auch ein Studium war, was man eben an der Fachuni studieren kann. So, und was das irgendwie, die Themen Politik, Philosophie, Sozialwesen, so, das irgendwie, das vereint das alles, und es ist ein Job, wo man halt wirklich, man geht da hin und man macht wirklich eine sinnvolle Arbeit, und das ist wirklich toll, und ich habe wirklich eine ganz tolle Arbeit einfach da machen dürfen und können und so, und habe da auch in dem Job gearbeitet. Aber dann habe ich eben mit 2015 mit AsylbewerberInnen gearbeitet, halt in Dresden, und das war schon ganz schön krass, weil in Dresden war die Situation ganz schön heftig und auch mit Pegida und so. Und da habe ich angefangen zu schreiben und ich habe gemerkt, dass das Schreiben irgendwie auch was ist. Und dann hat mir irgendjemand mal erzählt von diesem kleinen Stadtmagazin, wo ich gearbeitet habe, hey, es gibt diese Literaturinstitute und es gibt Kulturjournalismus. Dann bin ich nach Hildesheim gefahren und habe mich da beworben halt. Und dann haben die mich auch da genommen. Und dann haben sie mir aber in Hildesheim erzählt, dass es eben auch in Leipzig so einen Studiengang gibt. Und ich war halt so, Hildesheim, wart ihr mal in Hildesheim? Also es ist, Hildesheim, da möchte man auch nicht hin, so irgendwie. Und ich, ja, nein, das ist, also ich meine, echt nicht böse, aber liebe, ich war gerade, liebe Grüße, nein, ich war halt gerade nach Dresden gezogen, meine Familie kommt aus dem Osten, ich wollte dann auch nicht mehr in den Westen, ich wollte dann einfach irgendwie da in der Nähe bleiben, und dann habe ich mich eben noch in Leipzig beworben, habe 30 Seiten dafür diese Bewerbung geschrieben, und da war dann eben gar kein Kulturjournalismus dabei mehr, und dann ist es die Literatur geworden, wenn man über sein Leben spricht, aber jetzt klingt es gerade
so. Das
ja.
ist die Geschichte, die es jetzt für dich gibt, ja. Aber was die halt zeigt, ist, dass es ja schon manchmal auch einfach so ein paar Schleifen braucht im Leben, um dann irgendwo anzukommen, vielleicht trifft es dich ja auch nochmal weiter. Bei Greta allerdings habe ich auf den Lebenslauf geguckt und habe gedacht, das sieht schon alles sehr gerade aus, was da passiert ist. Also vielleicht erklärst du uns auch jetzt, das war es gar nicht, aber bei dir, also du hast Politikwissenschaften studiert, du hast ein Volontariat gemacht und dann begann ja auch eigentlich schon so die Karriere als schreibende Person. War das so gerade auch in deinem Kopf oder sind die Sachen dazwischen einfach nicht dokumentiert?
Nö, also ich glaube, ich hatte schon das Glück, dass ich relativ früh wusste, dass ich Journalistin werden will, weil ich aus einem sehr kleinen Dorf im Thüringer Wald komme. Und da beobachtest du quasi jedes Auto, das die Hauptstraße entlang fährt, mit größtem Interesse und Verwunderung. Und alles, was da irgendwie bei so einem Interessanten vorbeigelaufen ist, war für mich unfassbar toll. Und dann habe ich mal einen Journalisten getroffen, du liebe Zeit, der kam da auch vorbei. Und hat mir halt so von seinem Leben erzählt, wie der halt lebt. Und da dachte ich, krass, das ist möglich. Ne? Du kannst halt echt einfach so rausgehen und jeden Menschen alles fragen und dir alles angucken. Und irgendwie habe ich dann gedacht, das sollte ich doch dann tun. Also irgendwie war es so, ich schreibe, damit ich Dinge erleben kann.
Okay, also
als Vorwand.
Weil wenn man dich so mit dann, weiß nicht, Anfang 20 oder so gefragt hätte, was ist jetzt so dein Ziel beruflich im Leben, dann wäre es nicht gewesen, ich will schreiben, weil Schreiben ist meine große Leidenschaft, sondern ich will raus und ich will Sachen erleben. Und was war das dann so in deinem Kopf? Also auf was hattest du so Hunger quasi? Wohin wolltest du raus?
Freiheit, Abenteuer, größtmögliche Intensität. irgendwie. Das heißt, es ist auch bis heute so, dass ich da nicht direkt sagen kann, also ich gefall mir jetzt nicht in der Position zu sagen, ich bin jetzt Journalistin oder ich bin jetzt Autorin oder ich bin Podcasterin oder was auch immer, sondern das Format, das irgendwie mir zur Verfügung steht oder was ich interessant finde, vielleicht auch mal rauszufinden, wie es funktioniert, irgendwie Theater oder Performance oder was weiß ich, wenn es die Möglichkeit gibt, über dieses Format etwas herausfinden zu können, dann finde ich das eigentlich gut. Das heißt, das Schreiben selber ist halt wie so ein Handwerkskoffer für mich. Ich habe ja auch Journalistik studiert und den habe ich quasi immer dabei. Mit dem kann ich irgendwie so herumziehen. Das ist ein Handwerk für mich irgendwie auch. Und auf das aufbauend kommt vielleicht einfach Lust und Neugier oder so.
Und du hast ja auch wirklich schon total vieles gemacht, wenn man sich jetzt mal so anschaut, was beruflich so passiert ist bei dir in den Jahren, in denen du arbeitest. Aber wenn du jetzt persönlich für dich so zurückschaust, ab diesem Punkt jetzt hier auf diesem loungigen Sofa hier im Literaturhaus in Halle, was war bisher für dich dein Karriere-Highlight?
Ja, also das Wort Karriere finde ich schon irgendwie ganz komisch. Also ich würde das immer gar nicht sagen, dass ich sowas wie eine Karriere habe.
Dein Lebensarbeits-Highlight?
Boah, nee, das ist wirklich schwierig, weil so ein Buchprojekt anzugehen, also das erste Buchprojekt, das ich gemacht habe, das war so ein Ausstieg aus der Konsumgesellschaft und ich habe versucht zu überleben und habe dann extra krasse
Sachen. War das wirklich
Sachen
so oder
gemacht.
Ist das jetzt was, was man im Nachhinein
sagt? Nee, sollte? Überhaupt nicht. Ich dachte wirklich immer, das ist doch, ich meine, okay, ja gut, dann probiere ich diesmal aus, dann gehe ich jetzt mal containern und werfe mich irgendwie in den Mülleimer rein und penne halt bei irgendwelchen Bauern, die nur mit 3 Litern Wasser leben und so. Und dachte immer, wer liest denn das? Und hatte dann immer so das Gefühl, ich muss es noch weiter treiben. Und jetzt so, wenn ich zurückblicke, dann würde ich sagen, oh, ganz schön krass eigentlich, was du da so gemacht hast. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Karriere-Highlight bezeichnen würde, aber ich glaube, das war für mich eine Demarkationslinie in meinem Leben, weil danach war nichts mehr so, wie es vorher war.
Weil dich diese Erfahrung irgendwie als Person auch verändert hat.
Ja, weil dein komplettes Wertesystem sich natürlich verändert, was irgendwie meine Haltung zu Kapitalismus, zu Konsumismus, zu Ressourcenverbrauch angeht. Ich kann die Welt nicht mehr anders angucken als dadurch. Und das würde ich sagen, war das entscheidende Erlebnis in meinem Leben.
Charlotte, war es bei dir, also ich versuche nochmal bei dem Karriere-Highlight zu bleiben, war es bei dir der Anruf, hey, du stehst auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis mit deinem ersten Buch?
Oh, das war so krass. Ja, also das kann schon sein. Das war schon echt ein krasser Moment. Und danach konnte ich auch, ich war eigentlich so voll in der Arbeitsphase bei so einem Text und so. Aber ich glaube, ich würde eigentlich, würde ich fast sagen, vielleicht war es eigentlich viel früher. Also ich glaube schon so alleine, dass das Literaturinstitut in Leipzig mich genommen hat damals. Und dann, oder ich würde auch sagen, zum Beispiel, ich kriege ganz viele Leserbriefe gerade, Leserinnenbriefe für Gittersee. Und das finde ich so berührend. Ich finde es so krass, wenn mir dann irgendjemand schreibt und erzählt, wie er oder sie eine Zeit erlebt hat. Und ich glaube, das sind eigentlich so Punkte, die für mich, also weil da so ein Gespräch losgeht oder so. Also das ist dann irgendwie, ich glaube, also so dieses Longlist ist dann so ein Anruf und dann steht es so, ist es vor allem medial. Ich war zu der Zeit halt in Lübeck auch im Stipendium. Ich war auch ganz alleine. Ich konnte mit überhaupt niemandem feiern. Es ist ja auch ein bisschen ein unrealer Moment so. Genau, aber dann, wenn es um den Austausch geht oder jetzt auch hier zu sitzen oder so, das, ich glaube, das sind so Momente eigentlich, wo man so checkt, ach krass, das Buch irgendwie macht ja
lebt
irgendwas
jetzt.
So, es wirkt ja. Jetzt und es lebt weiter oder ja, vielleicht sowas, ja.
Dann lass uns doch da mal so ein bisschen reinspringen in die Geschichte, weil das Buch spielt ja in den 70er Jahren in einem Vorort von Dresden in Gittersee. Ich fasse es gar nicht zusammen, sondern mich würde erstmal interessieren, wie du das zusammenfasst. Gerade bei diesem Buch finde ich irgendwie gar nicht so leicht, wenn du jetzt jemanden, sagen wir, auf einer Geburtstagsfeier triffst, aber die ist eher so ein bisschen loungig. Also das ist jetzt nicht Techno-Party, sondern man kann sich da schon gut unterhalten. Du findest die Person nett.
Das ist so eine Buchlounge.
Eine Buchlounge quasi, genau. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt mal auf so einer Buchlounge so. Und da wären nette Menschen und die hätten ein Glas Wein in der Hand und dann fragt dich jemand, ach, ein Buch? Aha, worum geht's denn da?
Filmleute können das übelst gut, ne? Elevator Pitch, das ist immer on point. Ich bin dann immer, ja, also ich kann das gar nicht so genau sagen, weil es wird die Geschichte erzählt und dann wird es aber auch die Geschichte und ich finde es auch zu verkürzen. Auf diese Geschichte finde ich jetzt so ein bisschen blöd. So würde ich eher immer antworten und trotzdem versuche ich es natürlich. Es geht um ein junges Mädchen, die eben in Gittersee aufwächst. Ich denke, viele Leute hier kennen Dresden. Das Gittersee liegt sozusagen eigentlich also wirklich diagonal vom Elbhang und von Loschwitz und dann diagonal drüben auf der anderen Elbseite Richtung Freital. Und ihr Freund verschwindet in einem Tag. kommt nicht wieder. Aber wer kommt, ist die Stadt Sicherheit und sie wird nach und nach ja Mitarbeiterin, Jugendliche, wie eben auch viele Menschen Mitarbeiter, jugendliche Mitarbeiterin des MFS waren. Genau.
Greta, du hast gestern, glaube ich, oder vorgestern in deiner Insta-Story geteilt, dass du dich perfekt auf diesen Abend hier heute vorbereitest und das Buch liest. Also es würde mich jetzt wundern, wenn du extrem schnell liest und jetzt schon durch bist, wenn du da erst angefangen hast. Aber kannst du schon so für dich sagen, was so für dich der Kern in der Geschichte ist oder was deine Gedanken so, wie weit bist du?
Ich habe
die ersten
so,
drei Seiten.
Ja, genau. Den ersten Satz habe ich unterstrichen. Der ist aber auch wirklich gut. Also ich bin so bei drei Vierteln und es fällt mir sehr schwer zu sagen, worum geht es oder mit was hat dir am besten gefallen, was war das Highlight?
Die Frage kommt nicht mehr heute Abend, die haben wir jetzt durch. Die Highlight-Frage, habe ich gemerkt, kommt nicht so gut an.
Ich bin heute sehr lange Zug gefahren, da hatte ich das Buch auch dabei. Und dann bin ich so ein bisschen weggenickert, nicht wegen des Buches. und dann habe ich gegneust, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar war das so ein Zustand, ich bin danach so aufgewacht und habe quasi wie in deiner Tonalität geträumt.
Also Charlotte, ich nicht mehr, ob das ich, ist der Ritterschlag.
Ob ich nicht weiß,
das ist das Highlight.
Aber weißt du, weil du hast ja, also es gibt in dem Buch halt auch immer so Sequenzen, die irgendwie so vom Traum irgendwie dann in so eine reale Szene reingehen. Und ich hatte das irgendwie auch so, als hätte ich sozusagen das weiter geträumt und aber mit eigenem Zeugs irgendwie beschrieben, aber halt auch irgendwie in der rhetorischen Figur, die ich schon vermutet habe, dass sie deine ist. Und irgendwie hatte ich, also es war so eine ganz merkwürdige Verschränkung zwischen in diesem Zug sein, im Traum sein und deinem Buch sein. Und das nenne ich Gneusen.
Es hat was mit dir gemacht, dieser Text.
Ja, ja, absolut. Also es hat sich regelrecht sozusagen in mich eingeschrieben und so sphärisch.
Kannst du die Kakaobohnen weglassen? Einfach nur drei Viertel von Charlottes Buch lesen. Aber bevor wir in den Text reinspringen, vorne auf dem Cover, Charlotte, ist ja ein Schwarz-Weiß-Bild drauf. Eine Frau, die in einer Küche, würde ich sagen, auf dem Boden sitzt, ein Kind, Kleinkind vor ihr, sie hält das in der Hand und das Kind hält die Hände ans Gesicht der Mutter. Googelt doch einfach mal das Cover von Gittersee, dann könnt ihr es sehen. Bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich mich schon gefragt, oh, ist das wohl ein Bild aus dem Familienbesitz? Was ist das für ein Foto? Wen sehen wir da?
Also ehrlich gesagt, es ist nicht aus meinem Familienbesitz, aber es ist ein Familienfoto. Und zwar, es gibt eine Instagram-Seite, die heißt Schwalbenjahre. Und da laden Menschen ihre Familienalben aus der DDR hoch, also Bilder davon. Und ich habe die irgendwie immer wieder durchgeklickt und bin ich auf diesem Bild stehen geblieben irgendwann und habe mir das über den Schreibtisch gehängt, weil ich finde, die Protagonistin, die guckt einen so an, die sieht so ein bisschen so verträumt aus. Ich dachte immer, das ist einfach auf jeden Fall meine Protagonistin und ihre kleine Schwester. Deswegen habe ich das Bild irgendwie mir an meinem Schreibtisch gehängt und dann habe ich irgendwann mal so ein Moodboard erstellt für das Cover, für die Menschen, die das Cover machen. Und die haben sich dieses Bild sofort rausgesucht und das war doch der erste Entwurf und genau und irgendwie finde ich passt es für mich.
Ja, es ist ein total atmosphärisches Bild, finde ich auch, man bleibt da so dran hängen. Also ich habe wirklich das auch selten, dass ich so lange vorher mir so ein Cover angucke, bevor ich eine Geschichte lese, aber das hat in dem Fall auf jeden Fall funktioniert. Und ganz hinten im Buch, da dankst du deiner Familie, du dankst deinen Eltern, du dankst deinen Großmüttern dafür, dass sie dir ihre Erinnerungen erzählt haben, dass sie ihre Gedanken mit dir geteilt haben. Wie wichtig, also es ist jetzt eher eine rhetorische Frage, weil ich weiß, es ist wichtig für dich gewesen, dass sie dir das erzählt haben, aber was haben diese Gespräche bedeutet für dieses fertige Buch und für dich?
Naja, also ich glaube, ehrlich gesagt, wäre ich aus einer anderen Familie, hätte ich wahrscheinlich dieses Buch gar nicht geschrieben, weil natürlich ist es so, dass meine Eltern zum Beispiel haben mir also die DDR verlassen vor dem Mauerfall und einige Familienmitglieder auch davor noch und illegal und das war immer wieder Thema und auch so Stasi und so, das war einfach immer wieder Thema bei uns am Esstisch oder auch wenn irgendwie Konflikte auftauchen oder so, das ist sozusagen, das lebt ja irgendwie so in den Körpern und wäre das nicht da, dann hätte mich das, glaube ich, gar nicht so interessiert oder ich wäre dem nicht nachgegangen. Da ich aber das Glück habe, dass ich so Eltern und Großeltern habe oder Großmütter vor allem, die eben sehr viel sprechen auch einfach und die das so teilen.
Was ja auch nicht selbstverständlich
ist. Was nicht selbstverständlich ist. Nee, es gibt ja auch viele Menschen, die reden gar nicht so gerne oder vor allem auch nicht über so nicht so schöne Sachen oder so. Genau, und ich glaube, deshalb ist es wirklich grundlegend, also existenziell für den Text.
Was war das in dir drin, was dir gesagt hat, ich glaube, ich fände es spannend, wenn diese Geschichten, diese Erinnerungen, diese Lebensrealität in der DDR der 70er Jahre, wenn das
der Kern und der Bestandteil meines ersten Buches wird. Also was, nimm uns mal in die, den Prozess so mit.
Ja, ich hatte irgendwie nicht gedacht, dass ich jetzt diese Geschichte schreibe. Tatsächlich, ich hatte 3 Sätze, wir waren 16, Jungs nur 2, Thorsten und David. Und mich haben diese 16-Jährigen interessiert. Was sind das für welche? Und mich hat der Rhythmus der Sprache interessiert. Und ich habe einfach so weitergeschrieben, spielerisch. Ich hatte überhaupt nicht vor, einen Roman zu schreiben oder so, sondern wirklich nur diese Sätze. Und das ist dann von einem Satz zum nächsten. Und dann habe ich eigentlich eher erschrocken festgestellt, dass ich schon wieder in der DDR bin, in diesem Text. Und dann habe ich eben Karin, kam dann einfach eigentlich auch aus rhythmischen Gründen eher in den Text. Und dann habe ich gemerkt, aha, sie ist jetzt da und was passiert jetzt? Und dann bin ich sozusagen ihr gefolgt, mehr oder weniger. Also es ist nicht so gewesen, dass ich mich hingesetzt habe und irgendeine große Zeichnung gemacht habe und mir das alles recherchiert habe und so, sondern ich bin wirklich sozusagen von der Sprache zum Text und vom Text zur Geschichte gekommen, ja.
Dann lass uns doch jetzt mal, bevor wir weitersprechen, in den Text rein. Ich habe euch beide gebeten, aus euren Büchern jeweils ein Stückchen mitzubringen. Was hast du dir rausgesucht? Wo steigen wir ein?
Ja, ich muss euch auch ein bisschen vorwarnen, weil es ist immer so ein bisschen ernst. Was müssen wir wissen? Es gibt einen Freund von Karin, so heißt meine Protagonistin. Der Freund verschwindet, Paul heißt er. Und er ist jetzt einfach weg und wir wissen nicht genau, wo er ist.
Dann hören wir mal rein.
Seit einer Woche stirbt unser Hund nicht, sagten die Nachbarszwillinge und marschierten auf der Gartenmauer auf und ab. Ihnen war langweilig und wenn ihnen langweilig waren, wollten sie mit mir spielen oder Sachen erzählen, die meistens nicht stimmten. Sie erzählte, dass ihre Mutter eine Prinzessin sei, dass sie einen Dinosaurier im Hinterhof hielten, dass sie eigentlich noch 2 weitere Brüder hätten, die sie im Keller versteckten und die bei der kleinsten Berührung mit Sonnenlicht ums Leben kämen. Sie sagten, sie wollten einen kleinen, süßen Welpen vom Bibliothekar haben. Sie dürften sich den Welpen aber erst aussuchen, wenn ihr alter Hund tot sei. Wenn ihr alter Hund nicht bald tot sei, würde der Bibliothekar alle süßen Welpen ertränkt haben. Darüber wurden sie traurig und kickten die losen Ziegelstücke von der Mauer ins Beet. Schließlich fragten sie, ob ich mir ihren alten, halbtoten Hund einmal ansehen wolle. Ich wollte eigentlich nicht, aber sie ließen mir keine Ruhe, bis ich auf die Mauer kletterte, auf ihren Acker sprang und ihren halbtoten Hund unter einem Strauch auf der Erde liegen sah. Er lag auf dem Rücken, hatte die Füße vorn sich gestreckt und hechelte. Zwischen den Beinen, neben dem aufgeblähten rosa Schlitz, hatte eine große Kugel, wie einen Tennisball. Am Rand des Tennisballs war eine gelbe, bröselige Kruste. Der Hund leckte über die Kruste und winselte. Ich sagte, töte den Hund, er leidet sonst sehr. Die Nachbarszwillinge nickten und zeigten mit dem Finger aufeinander und sagten, der soll das machen, der soll ihn töten. Ich wusste nicht, wie man so einen großen alten Hund umbringen könne. Der Hirschfänger bei uns in der Küche wurde ja nie benutzt und die Nachbarn fragten bei sowas immer nur die Jungs um Hilfe. Ich könnte es nicht aushalten, einem Hund ein Messer in den Leib zu jagen. Er würde jaulen und zappeln und dazu der Blick. Es müsste etwas Leichteres geben, etwas Kürzeres. Am nächsten Tag klemmten sich die Nachbarszwillinge einen großen Korb auf ihr Klapprad und fuhren zum Bibliothekar. Als sie zurückkamen, warfen sie den Korb in die Ecke. Der Bibliothekar hatte bereits alle Welpen ertränkt. Ich hörte sie fluchen, als ich auf dem Gartenstuhl lag und die Kleine an meinem Ringfinger herumkaute. Ich hörte auch den alten Nachbarn Kerich schimpfen. »Der Tod der Welpen ist die Strafe für eure Undankbarkeit«, sagte er. Wenn man einen alten Hütehund umbringt, dann ist das Haus ohne Schutz vor dem Bösen. Die Zwillinge sagten mir auch später nie, wie sie den alten Hund getötet hatten, obwohl ich sie sehr darum bat. Okay, jetzt kommt voll der Stimmungsbruch, aber ich mache noch eine Seite weiter. Am Sonntag rief Vater, ich gebe den Skoda auf. Ich verkaufe ihn, ich verrammel ihn, ich sperre ihn in den Hinterhof, ich hasse den Skoda, verdammt ist der Skoda zum Kotzen das Ganze. Wenn du wo anpackst, ist wie wenn 2 loslassen, sagte Oma, krempelte die Ärmel, nahm den Werkzeugkasten und trampelte zum Wagen. Vater stapfte ins Haus. Mutter lag im Gepunkteten auf ihrer geblümten Decke und füllte Lotto-Toto-Scheine aus, während die Kleine auf ihrem Po herumkletterte. Ich setzte mich neben sie auf die Holzbank, legte die Arme auf den Tisch und den Kopf auf die Arme. Das Holz war warm von der Sonne und alt vom Regen. Ist das alles? Wollte Mutter wissen. Was meinst du? Fragte ich. »Na, ich meine, dass ich frage, ob das alles ist«, fragte Mutter. Ich legte den Kopf schief, kniff die Augen zusammen und sah zu ihr hinüber. Sie verschwamm mit der Wiese und sah hübsch dabei aus. »Den lieben langen Tag faulenzen, hast du überhaupt schon dein Zimmer aufgeräumt?« Ich schloss die Augen wieder und spürte die Sonne leicht auf den Lidern. »Nee, habe ich nicht«, murmelte ich. »Und weißt du was? Ich hab's auch nicht vor.«
Was würdest du sagen, war für dich selbst beim Schreiben das Schwierigste?
Ich glaube, diese Figur des, also es gibt dort den sogenannten Führungsoffizier, das ist sozusagen die Person, die die jugendliche Mitarbeiterin anwirbt, und ich habe in meinem Kopf, oder ich habe schon so viele Filme geguckt, wo es so diesen bösen Stasi-Mann gibt, mit dem man sich dann so gar nicht identifizieren kann, der ist das andere, mit dem haben wir dann gar nichts zu tun, und ich habe für mich mir vorgenommen, ich möchte meine Person alle lieben und ernst nehmen können, und das war mir total wichtig, dass ich ihn auch lieben und ernst nehmen kann, und tatsächlich ist es eine Person geworden, alles, was sie über den Kapitalismus sagt, stimmt. Jedes Wort würde ich unterstreichen. Und ich glaube auch, dass er es eigentlich gut meint und dass er eigentlich auch irgendwo ein Guter ist, der vielleicht so ein bisschen sehr nah am Moralismus gebaut ist oder so. Aber ich habe mir schon sehr viele Gedanken zu ihm gemacht. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich für mich die herausforderndste Person gewesen im Text.
Und für das, was du da geschrieben hast, gab es unglaublich viel Lob. Es gab tolle Rezensionen, es gab Preise, es gab große Nominierungen. Es gab aber auch Kritik, und es nicht zu knapp. Man kann es, also es gibt ja so Bücher, über die kann man sagen, sie haben eine Debatte ausgelöst, und herzlichen Glückwunsch dazu gehört dein Buch auch. Es gab Kritik, die wollen wir jetzt an dieser Stelle, also ich glaube, da könnte man eine komplette Veranstaltung zu füllen, das jetzt aufzudröseln. Man kann das alles nachlesen, aber ich möchte das auf den Kern runterbrechen, nämlich der Kern dieser Kritik war die Frage, wer darf über die DDR schreiben? Oder anders formuliert, darf jemand über die DDR schreiben, der, wie du, 1992 geboren ist, nicht in der DDR, sondern in Ludwigsburg jetzt in deinem Fall. Hast du beim Schreiben in irgendeiner Art und Weise mit deiner Lektorin, mit dem Verlag oder dir selbst, mit deiner Familie das in Erwägung gezogen, dass das so hochkochen könnte, wenn das Buch erscheint?
Ja, also die Sache ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist die Debatte natürlich so hochgekocht, nicht unbedingt an meinem Buch, sondern daran, dass es halt Leute gab, die in meinem Buch Dinge gefunden haben, wie zum Beispiel, man hat Lecker nicht gesagt scheinbar oder Plastikbeutel oder man sei nicht in der Elbe geschwommen oder so, eine Liste gemacht, und diese Liste ist an die Buchpreisjury gekommen, also in eine Jurybeeinflussung. Und das kam bei der Presse an, und die Presse hat darüber geschrieben und hat dann überlegt, okay, wie schreibe ich darüber? So, ne? Also ich würde immer das dazu erzählen, weil das ja sonst, ich weiß gar nicht, ob das Buch sonst auch die Debatte ausgelöst hätte. Also das ist schon, finde ich, wichtig, um mitzusagen. Ich weiß, dass die Erinnerungspolitik an die DDR ein Minenfeld ist, und das wusste ich schon auch davor. Es gibt da so unterschiedliche Erinnerungskulturen, die sich da streiten. Es gibt da das Diktaturgedächtnis oder ein Emanzipationsgedächtnis oder vielleicht auch ein, wie sagt man da, Anpassungsgedächtnis. Ist das das richtige Wort? Naja, auf jeden Fall, davon wusste ich auch. Und ich dachte schon, okay, wenn ich jetzt einen Text schreibe in diese, also es gab ja im Frühjahr irgendwie so zwei Veröffentlichungen, einmal mit Oschmann und Katja Heuer, die sich mit der DDR und dem Osten beschäftigen, und dann gab es jetzt im Herbst eben Anne Rabe, die literarisch so einen Text schreibt, in dem es schon auch viel um Gewalt und den Osten geht, und meinen Text würde ich jetzt gar nicht so als sehr gewaltvoll bezeichnen, aber klar würden dann viele Leute sagen, Mensch, es ist auf jeden Fall Diktaturgedächtnis, Stasi und so, und dass man darüber spricht, das habe ich mir schon gedacht so. Aber diese Frage, ob ich jetzt darüber schreiben darf, die war für mich so, hä? Also ich finde es total wichtig, in künstlerischen Fragen zu fragen, wer schreibt wessen Geschichte, zu welchem Zweck und mit welchem Respekt. Aber ich meine, dieser Text, den ich geschrieben habe, den hätte man 1976 so nicht schreiben können, weder im Osten noch im Westen. Und dass ich ihn geschrieben habe, hängt ja ganz viel mit meiner Familiengeschichte zusammen. Ja.
Und die Familiengeschichte, aber ganz explizit auch deine Familie, hängt ja jetzt auch in dieser ganzen Debatte mit drin.
Ja, also für meine Familie war das ganz schmerzhaft. Jeder einzelne Zeitungsbericht, wo irgendwie stand, da sei man nicht in der Elbe gebadet, haben die mir zugeschickt und meinten, wieso überschreibt da jemand die Erfahrung von uns? Das war dann schon auch wirklich grenzwertig.
Mal davon abgesehen, dass du ja auch einen Roman geschrieben hast und man da sowieso auch drüber streiten kann, ob man überhaupt sagen kann, in einem Roman kann man Fehler einbauen, weil ein Roman ganz auch losgelöst davon, ob deine Familie das erlebt hat oder nicht, auch da kann man ja drüber diskutieren. Also das hat so ganz viele Ebenen, aber klar stehen da jetzt so deine Eltern und hängen da irgendwie auch mit drin, obwohl sie dieses Buch ja nicht geschrieben haben und jetzt mit ihrer Tochter, die das auch zum ersten Mal durchlebt und so, das stelle ich mir schon heavy vor.
Ja, als ich auf der Longlist stand, mein Vater, also ich habe meinem Vater geschrieben, dass ich auf der Longlist stehe, und er meinte so, ah cool, wir haben heute Steinpilze gesammelt, also er ist so gar nicht im Literaturbetrieb.
Ist ja vielleicht auch gut.
Aber als ich ihm dann erzählt habe, was es für eine Debatte gibt, war er auf 180, ist zur Premiere und war jetzt bei ganz vielen Lesungen dabei, weil er dann immer da sitzt und sagt, es ist meine Erfahrung, hallo. Also er ist ihm richtig wichtig, Ja, und das tut natürlich total weh auch. Mhm. Und das meinte ich auch vorhin, so Öffentlichkeit, lieber 4, lieber 3. Ja. Weil ich finde es auch ganz schön schwierig, dann da so zu stehen und auch zu merken, so, also in einem kurzen Moment dachte ich so, Mensch, jetzt muss ich allen Leuten hinterher schreiben, das so und so. Und man kann, es ist einmal in der Welt und es nimmt seinen Lauf. Und man kann mal hier sitzen und hier hören jetzt Leute zu oder den Podcast. Aber ich weiß nicht, was, wer, wo, also wann aufgenommen
ist dann
hat,
so, ja. So ein Selbstläufer einfach, was natürlich auch an den schnellen Verbreitungswegen, Social Media und so weiter liegt. Greta, du hast jetzt gerade hier gesessen und genickt. War das ein, ich fühle das, was du sagst, oder war das ein, ich fühle auch so ein bisschen diese Art, kritisiert zu werden, vielleicht jetzt nicht genau mit dieser Frage, aber du hast ja jetzt auch schon verschiedene Bücher geschrieben, Texte, die vielleicht auch bei der einen oder anderen Person aufgestoßen sind. Kannst du das, was Charlotte erzählt oder auch was diese Debatte angeht, irgendwie persönlich auch nachfühlen ein bisschen?
An unterschiedlichen Punkten. Also ich glaube, man weiß nie ganz genau, was dann sozusagen der Funke ist, der etwas entzündet. Man könnte sich selber Mühe geben, aber letztlich ist das eben so, wenn man sich in diese Öffentlichkeit traut, dass man irgendwann auch loslassen muss wahrscheinlich und sagen, okay, dann hat es vielleicht einen anderen Zweck in der Debatte. Aber auch gerade natürlich, Guten Morgen, du Schöner, ist ein Buch, das sich mit der dritten Generation Ost beschäftigt. Und da war das schon ab und zu so, dass nach Lesungen dann Leute zu mir gekommen sind, die gar nicht hingehört haben, über wen ich eigentlich sprechen möchte, sondern eigentlich dann direkt gesagt haben, hey, du hast gar keine Ahnung, worüber du sprichst. Du hast ja die DDR-Zeit kaum mitbekommen. Und dieses diskreditiert werden, dass wir sozusagen gar keine Stimme haben dürfen, weil wir nicht genug Kredibilität haben, irgendwie der persönlichen Erfahrung, das habe ich irgendwie auch mitbekommen und mir da, glaube ich, einfach dann so ein dickeres Fell wachsen lassen. Und ich hoffe irgendwie einfach nur total, dass Charlotte jetzt dann nicht, wenn sie das nächste Mal an den Text geht, sozusagen das so im Hinterkopf die ganze Zeit irgendwie so mitschwebt, weil dieses angstfreie Schreiben ist ja total wichtig.
Wie lässt man sich denn selbst ein dickeres Fell wachsen?
Ja.
Würde mich nämlich auch persönlich interessieren und ich glaube Charlotte auch.
Kakao.
Wie viel Gramm? Mal davon abgesehen, also, weil es gibt da ja bestimmt auch einfach unterschiedliche Charaktere, also Menschen, die ich auch wirklich bewundere, die auch bei so einem ersten Buch schon sagen würden, ja, so what? Das haben meine Eltern so erlebt. Also geht jetzt mal mit eurer Debatte, wohin ihr wollt. Und andere, die da dran irgendwie zerbrechen, andere, die irgendwo in der Mitte stehen. Was war das bei dir für ein Prozess, so ein Learning beim Fell wachsen lassen? Wie ist das passiert?
Ich lese prinzipiell keine Online-Kommentare über irgendetwas. Ich habe Menschen, die teilweise Texte vorlesen, bevor ich
es mache. Das macht es dann aber auch nicht besser, wenn du sie eigentlich nicht lesen willst.
Ja, nee, und das dann zusammenfassen, meine ich, und dann sagen, ach, da war irgendwie eine wohlwollende Erwähnung oder irgendwie sowas. Das heißt, ich würde niemals im Leben darauf kommen, einen eigenen Google Alert auf meinen Namen zu haben oder sowas, weil das mich irgendwie beschränken würde, glaube ich, so darauf zu gucken, wie werde ich denn jetzt rezipiert.
Aber gehört das nicht auch dazu?
Ansonsten auch ein schlechtes Gedächtnis hilft auch, mit dem ich gesegnet bin. Deswegen habe ich immer das Notizbuch übrigens dabei.
Genau, aber das war der Gedanke gerade, ist ja irgendwie dann auch, man schreibt ja auch ein Buch, damit es rausgeht, damit es Menschen lesen, weil du hast ja auch gerade gesagt, genau das findest du auch so toll daran, mit Menschen in die Diskussion zu treten.
Voll.
Und dann ist es ja mega schwierig, da die Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, ich möchte da schon in Diskurs treten, aber ich möchte auch eigentlich nicht hören, was die Menschen sagen darüber. Also wo zieht man da die Grenze? Das ist ja schon auch eine große Frage dann.
Der direkte Austausch, das merkt man ja eigentlich bei allem, je näher du eigentlich an eine Situation oder an Menschen rangehst, umso besser wird es, weil man, wenn man jemanden direkt in die Augen guckt, dann wird es halt was anderes. Schwieriger ist es wirklich diese entfremdete Diskussion, die über deinem Kopf drüber geführt wird. Und die muss man sich nicht in allen Finessen irgendwie geben. Vielleicht sollte man davon gehört haben, wenn man mal gefragt wird. Aber man muss sich sozusagen nicht jede Windung da mitgeben, weil wir befinden uns ja irgendwie in so einer Diskurskultur, in der irgendwie jeder glaubt, innerhalb weniger Zeichen irgendwie ein Urteil fällen zu dürfen. Und das ist auch okay und das dürfen sie auch machen, aber es gibt keine Verpflichtung für mich, die auch alle in mein Herz irgendwie so reinzulassen. Und so ein bisschen dieses, so eine Nonchalance manchmal an bestimmten Stellen, das tut, glaube ich, irgendwie ganz gut. Und vielleicht auch, sich nicht zu ernst zu nehmen. Also, dass man sagt, Mensch Leute, ich habe doch das jetzt, es war doch nur ein Angebot für euch. Ja? Ihr müsst nicht so leben, ihr müsst jetzt nicht lecker sagen, wenn ihr das nicht wollt. Ja? Also so da von seiner eigenen Bedeutsamkeit vielleicht ein bisschen wegzukommen.
Du hast ja vorhin schon dein erstes Buch erwähnt, mit dem du einen Selbstversuch gemacht hast. Du wolltest raus aus der Konsumgesellschaft und hast dafür vieles probiert. Dein zweites Buch, das ist auch super spannend. Damit wolltest du nämlich rein in den Inner Circle der Zeitmillionäre. Was haben Zeitmillionärinnen und Millionäre mehr an Zeit? Also was bedeutet dieses Wort eigentlich? Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so allen so richtig geläufig.
Nee, das Wort habe ich mir auch ausgedacht.
Ernsthaft? Es gibt auch andere Bücher über Zeitmillionäre.
Nee, die kamen dann danach.
Echt?
Also Zeitmillionäre habe ich tatsächlich mir selber ausgedacht. Ich denke mir immer mal Wörter aus, ganz erstaunlich.
Wahnsinn, ja guck
was
mal.
Was man mit Büchern alles so
machen
kann.
Hätte ich das viel mehr gewertschätzt hier.
Wörter, die ausgedacht?
Na, zum Beispiel gegneust.
Gegneust,
ja. Muss man abwarten, das wird in den nächsten Wochen, kommt das.
Ja. Der Duden wird anrufen.
Nee, es gibt also den Begriff Zeitwohlstand. Der kommt aus der Postwachstumsbewegung, die versucht uns zu erklären, dass Verzicht eine richtig gute Sache ist. Wir sollten alle ein bisschen weniger wollen und müssen und überhaupt. Und ich habe gedacht, das ist ja nun überhaupt nicht attraktiv. Also ich meine, geh da mal mit goldenen Fahnen durch die Straßen und sag, wir müssen aber weniger wollen. Also der Grundgedanke ist halt total richtig. Wir leben halt in einem unfassbaren Überfluss, der unsere Welt irgendwie an den Rand des Ruins getrieben hat. Und es ist gar keine andere Möglichkeit, als dass wir uns in einer anderen Form des Daseins einrichten. Aber ich dachte, es muss doch irgendwie einen positiven Zugang zu dieser Frage geben. Und unser jetziges System ist ja so aufgebaut, Zeit ist Geld. Im Sinne von, ich verkaufe meine Zeit, damit ich möglichst viel Geld bekomme. Deswegen arbeiten manche Menschen 50 oder 60 Stunden. Und derjenige, der möglichst gut seine Zeit verkauft hat, der ist dann reich. Und diese Formel habe ich umgedreht und habe mich gefragt, ja, aber welcher Reichtum steckt in der Zeit selbst? Und wie komme ich daran?
War das genauso mindblowing wie dein erstes Buch, was du vorhin so hervorgehoben hast, als so eine Art Knackpunkt oder sowas, wo sich was verändert hat? Wie anders bist du danach da rausgegangen und wie viel mehr Zeit empfinden hast du jetzt zum Beispiel als wir zwei oder wir 500, die hier heute sind?
Also es war das schwerere Buch, erstaunlicherweise. Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, das erste Buch Apokalypse jetzt, das war tough, ne? Also da, ich habe die ganze Zeit Sachen angebaut und repariert und selber gemacht und mich ausgewildert und immer noch doller und noch mehr gemacht. Dann wurde ich so zu TED-Talks und allem Möglichen eingeladen und dachte ich, jetzt verkaufe ich mich ja gerade, obwohl ich ja ausgestiegen bin. Nee, das funktioniert nicht, Leute. Und dann bin ich da also ausgestiegen, aus dem Ausstieg quasi und dachte, jetzt mache ich was ganz Cleveres. Jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn nichts passiert. Und habe mich eigentlich auch schon darauf eingestellt, das wird eine richtig entspannte Nummer. Und wollte herausfinden, wie leben Leute, die ein Grundeinkommen bekommen haben. Was ist denn dieses sich zurückziehen aus den Kategorien des Müssens? Blöderweise ist das verdammt schwierig, weil man ja plötzlich mit sich allein ist und sich fragt, aber wer bin ich denn, wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht an der Sinnproduktion teilnehme, wenn ich nicht irgendwie von anderen gesagt bekomme, dass ich irgendwie ein wertvoller Bestandteil der Gesellschaft bin. Und da sitzt du dann halt plötzlich so auf deiner Zeitbank und musst dich mit dir selbst konfrontieren.
Aber voll spannend, dass du das so machen konntest, jetzt schon zweimal auch in so einem großen Rahmen und ja auch schon häufiger, also dieser Gonzo-Journalismus, das ist ja genau das, ich stürze mich irgendwo rein. Und um dieses Kapitel dieses Zeitbuches abzuschließen, weil du ja keine Rezension liest. Ich musste so lachen, es gibt eine Rezension, die ist nur eine Zeile lang zu diesem Buch. Die kommt von Thomas und Thomas schreibt, dies ist bestimmt ein super Buch, nur leider hatte ich noch keine Zeit, es zu lesen. So, das war 2016, ne? Dieses Buch. Und dann kam 4 Jahre später, also 2020, dein aktuelles Buch. Das heißt Guten Morgen, du Schöner. Und bevor wir darüber noch sprechen, liest du ein bisschen was, weil du hast dich entschieden, soweit ich weiß, dass du direkt den Anfang lesen möchtest. Und da erfährt man schon ganz viel über das, was in diesem Buch so drinsteckt.
Wer ist der ostdeutsche Mann? Über diese Frage ist in den Medien weltweit viel diskutiert worden. Man sah hassverzerrte Gesichter von Wutbürgern, hörte sechselnde Wir sind das Volkrufer auf Demonstrationen, machte sich über vermeintlich abgehängte Rentner in beigen Windjacken lustig. Zeitungen und Fernsehsender schickten erfahrene Kriegs- und Krisenreporter in die neuen Bundesländer, um einer Spezies nachzustellen, die als eine der gefährlichsten für unsere Demokratie und offene Gesellschaft gilt. Ein Bild wurde dabei seit dem Aufkommen von Pegida immer wiederholt. Da steht ein blöder Mensch in blöder Landschaft und sagt einen blöden Satz in ein Mikrofon. Manchmal schubst er auch das Mikrofon weg oder sogar den Reporter. Man wolle sich von der Lügenpresse nicht weiter schmähen lassen, wollte sich von den links versifften Gutmenschen nicht länger Denkverbote erteilen lassen. Nachdem bei der letzten Bundestagswahl, also ist schon ein bisschen her, jeder vierte ostdeutsche Mann die AfD gewählt hatte, fragte die Bild-Zeitung, Zitat, warum Ostmänner so böse seien. Die Berliner Zeitung heftete ihnen das Etikett Verlierer der Einheit an. Der Kabarettist Jan Böhmermann schrieb rings um einen entrüsteten Verfassungsschützer mit einem Anglerhut in Nationalfarben ein Lied, das den Ossi als tumpen Depp zeigt. Sogar die New York Times sieht im ostdeutschen Mann eine, Zitat, zerstörerische politische Kraft. Würde ich mir den ostdeutschen Mann ausschließlich über die Medien erschließen wollen, dann sähe ich einen verbitterten, speckigen, sturen, man wird ja wohl noch sagen dürfen, Typen, der sich von allem und allen ungerecht behandelt fühlt. Einer, der den ganzen Tag mit Hassen und Demonstrieren, Flüchtlingsheime anzünden und Galgenbauen beschäftigt ist. Starke Bilder, die tausendfach geklickt und geteilt werden. Sie graben sich ein, nicht nur bei Menschen, die vielleicht niemals einem Sachsen oder Thüringer begegnet sind, sondern auch bei den Beschriebenen selbst, die direkt oder indirekt mitgemeint sind. Obwohl ich mitten in Leipzig wohne und viele Ausflüge in die ostdeutsche Provinz unternehme, fällt es mir zunehmend schwerer, mich gegen die Stereotypisierung zu wehren, die ich tagtäglich fast beiläufig medial aufsauge. Welche Folgen diese Stereotypisierung hat, beschreibt der Journalist Daniel Schulz in der Taz, der als Jugendlicher in den 90ern mit Rechten befreundet war. Eine Zeit, in der der Ostmann zum ersten Mal als brandgefährlicher Vollpfosten auftauchte. Bis heute steht dafür ikonografisch das Bild aus Rostock-Lichtenhagen, wo Harald Ewert in vollgepullerter Jogginghose den Hitlergruß macht. Zitat, in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen lesen, sehen und hören wir die Botschaften. Ostdeutsche sind zu doof, sich in der neuen Welt zurechtzufinden. Ostdeutsche sind faul. Ostdeutsche sind betrunken. Erst schäme ich mich noch, dann schaue ich der geworfenen Scheiße belustigt beim Fliegen zu. Und noch später bin ich stolz darauf, dass wir härter sind als die so leicht zu schockierenden Wessis, die ihr ganzes Leben als Kausalzusammenhang erzählen können, indem es für alles einen guten Grund und keine dunklen Flecken gibt. Es kann auf eine dämonische Art befreiend sein, wenn von dir und den Leuten um dich herum nur noch das Schlechteste erwartet wird. Zitat Ende. Manchmal komme ich mir inmitten der Artikel, Podcasts, Bücher, Fernsehsendungen, Social-Media-Kommentare über die neuen Bundesländer und darüber hinaus vor wie in einem schwarzen Strudel der Negativität. Fast jede Äußerung, egal von welcher Seite, ist heute eine Kritik, ein Debattenbeitrag, eine Abrechnung, ein Rant, eine Polemik, eine Satire, ein Urteil. Was keine spitze These, klare Kante oder dezidiertes Problem beinhaltet, wird gar nicht mehr verstanden.
Du hast dich für das Buch ein bisschen durchgedatet, durch Ostdeutschland gedatet. Ernsthaft diese 16 Männer, die du dann in dem Buch zu Wort kommen lässt, weil es ist jetzt nicht so, dass du sie wirklich interviewst und es ist ein Ich-Frage, du antwortest, sondern du lässt sie ja wirklich schon erzählen. Wie hast du die ausgewählt? Weil ich glaube, du hast einen Aufruf dann bei Facebook oder so gemacht, ne?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich möchte nur noch kurz, es kommt im Einstieg eigentlich auch noch mit vor, das heißt Guten Morgen, du Schöner, in Anleihe an Guten Morgen, du Schöne, ein Klassiker sozusagen der feministischen Literatur. Ich habe dieses Buch nochmal in die Hände bekommen, nachdem ich mir schon lange darüber Gedanken gemacht habe, was mache ich denn jetzt, nachdem irgendwie wirklich in Leipzig und eben auch in Dresden die ganze Zeit irgendwie Leute aufmarschieren und der Helikopter immer über meinem. Und ich dachte so, ich will nicht teilnehmen als Journalistin an diesem schwierigen Diskurs. Und dann habe ich also dieses Buch von Maxi Wander gelesen und fand diese Protokolle mit ostdeutschen Frauen in den 70er Jahren extrem berührend. Die hatten irgendwie so was Freischwebendes und habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich heute nicht mehr diese Form von Texten oder von zumindest Fragen, wo ich nicht mich vor einem Menschen hinsetze und eigentlich schon weiß, was der mir jetzt erzählen soll, damit er gut irgendwie in mein Portfolio reinpasst oder ich halt irgendwie gut ausgewählt oder gecastet habe. Das heißt, ich bin auch echt immer so ohne quasi Fragebogen auch losgefahren. Ich würde niemals behaupten, dass ich sozusagen das geschaffen habe, was Maxi Wander geschaffen hat, aber sie war eben eine Inspiration. Und die Auswahl ist eben gar nicht so leicht, weil der ostdeutsche Mann, den ich porträtiere oder den ich schön finde, warum ich ihn auch schöner nenne, der hat überhaupt gar keinen Bock, sich darzustellen.
Eben, also, warum hatten die?
Ja, die erste,
was war das für eine Motivation?
Sobald du jemanden fragst, hättest du denn Lust, in meinem Buch mitzumachen? Nee. Nee, ich habe gar nichts zu erzählen. Mein Leben verläuft spannungsarm und linear. Und das war eigentlich immer dann, wann ich halt interessiert war, weil ich hatte so das Gefühl, das war halt die Lücke, ne? Also wir haben halt entweder so die richtig krassen Galgenbauer sozusagen und auf der anderen Seite die Vorzeige erfolgreichen Durchstarter, aber so dazwischen, die halt einfach sagen, ich bin jetzt seit 10 Jahren arbeitslos, ich bin vorher Lastwagen gefahren, ich baue mir jetzt irgendwie ein Häuschen aus und ich passe auf meine Kinder auf. So, diese Geschichten haben halt nirgendwo stattgefunden und die zu finden war ultra schwierig.
Und du hast ja zum Beispiel auch, das fand ich die krasseste Geschichte beim Lesen, weil du hast dich auch mit einem Internet-Troll zum Beispiel getroffen, den du monatelang, glaube ich, schreibst du im Buch, bearbeiten musstest erstmal, dass er sich mit dir trifft, nachdem er sich mit dir angelegt hat. Und ja, dann also, war das auch ein bisschen eine creepy Begegnung.
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon so, dass ich halt versucht habe, also wie komme ich jetzt eigentlich an Männer ran? Ja, nur fürs Buch. Ihr wisst, ich mache alles nur aus journalistischem Interesse. Und habe Leute direkt angesprochen. Manchmal, ich habe so ein bisschen so ein Ossi-Radar. Das fällt mir manchmal im Zug auf, wenn mir einer gegenüber sitzt. Dann frage ich, bist du Ossi? Und so habe ich manchmal mein Netz ausgeworfen.
Wo kommst du wirklich her?
Genau, richtig. Am erfolgreichsten war es übrigens, Ostfrauen zu fragen. Die haben dann immer gesagt, ich weiß genau, wen du suchst. Du nimmst meinen Mann.
Das Wie immer sind Frauen die Lösung.
Ja, absolut. Manche saßen dann halt einfach da so in der Gartenlaube eingeladen, der wusste von gar nichts. Dann hat die uns Kekse hingestellt. Nee, dann hat er gesagt, nee, die hat ja irgendwie sowas erzählt. Ja, nee, okay, da bin ich. Wofür, was damit passiert, das war dem alles total egal. Also Wahnsinn, ich krieg schon fast wieder Tränen, aber die waren, also es hat mich einfach so dolle berührt, irgendwie dieses sich öffnen, aber man braucht halt auch schon das entsprechende Werkzeug, ne, um die aufzuhebeln.
Ja, also man hat das Gefühl, bei den einen mehr, bei den anderen weniger.
Richtig, und der Troll, der Heiko, der war nun besonders schwierig. Also der hat auch den Aufruf gelesen, auf Facebook damals noch.
Fand er nicht so gut.
Fand er nicht so gut, hat gesagt, ja, hier wieder diese ganzen metrosexuellen Affen da, die du porträtieren willst, den New York näher ist als ihre eigene Heimat und so. Ich weiß noch, was ein richtiger Mann ist. Da habe ich gesagt, na super Heiko, dann komme ich vorbei. Nee. Also mit einer wie dir würde ich mich ja nie treffen. Es ging mit äußersten Beschimpfungen hin und her, aber ich war immer wieder, habe ihm immer wieder geschrieben und gesagt, und hast du deine Eier jetzt entdeckt, können wir uns jetzt treffen?
Also ich
habe zurückgetrollt. Irgendwann habe ich gesagt, so, Achtung, ich bin in Brandenburg, ich komme vorbei. Er hat gesagt, gut, wir treffen uns da, hat einen Koordinatenpunkt mitten im Wald geschickt. Wir treffen uns an.
Bist du da echt alleine hin? Weil im Buch schreibst du da nichts weiter zu, aber bist du da alleine hin dann gegangen?
Ja, es war schon so ein bisschen, also als er dann so geschrieben hat, frag nach Jarl bei der Fahne der Schwarzwölfe.
Eben, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, nie im Leben wäre ich da hingegangen. Niemals.
Ja, dann habe ich schon mal vorsichtig gefragt, sag mal Heiko, was ist denn da so der Dresscode?
Was ist der Dresscode?
Und da hat er gesagt, naja, wir sind halt Kämpfer, ne? Also ich bin Wikinger. Das sah dann so aus, da bin ich so hingefahren mit dem Auto und dann sah man schon die ersten Kämpfer mit roter Rübe und hängenden Schwertern irgendwie so über die Wiese ziehen. Ist wirklich jetzt, ich übertreibe nicht, ich bin Journalistin, ja. Es hat wirklich jemand Spanferkel gedreht und man hörte Kampfesgeschrei von einer anderen Ecke und dann stehst du so mittendrin und denkst dir einfach, was? Mache ich.
Aber fürs Buch ist doch super.
Ja, das ist ja immer so. Sobald es richtig scheiße wird, wird es für den Leser gut. Das ist eigentlich ein Glücksfall. Aber trotzdem, in dem jeweiligen Moment denkst du halt einfach, was mache ich denn jetzt? Also ich hatte meinen allerbesten Freund dabei, aber der ist nun nicht direkt ein Hühne, sage ich mal so. Und dann haben wir saßen da und gesagt, was machen wir jetzt? Gehst du da jetzt rein? Wie gehst du rein? Ich sage, also pass auf, der ist ein obergroßer Macho. Und ich kenne seine Achillesferse. Ratet mal, was die ist.
Seine Eier.
Naja, so tief wollte ich nicht graben. Ich habe ein wallendes Kleid angezogen und meine Haare aufgemacht.
So einfach.
Jemand,
ja,
der patriarchal denkt, muss mich dann als Dame behandeln. Was wird, wenn du einen Typen mitbringst, sozusagen dein eigenes Schutzkommando, dann geht er ja sofort auf Abwehr. Das war doch vollkommen klar. Wenn du so einen Troll hast, der im Kampfmodus geht, dann gehe ich sozusagen mit Weiblichkeit rein. Und das ist ein sehr krasses Gespräch gewesen. Das war heftig. Also am Ende hat er geweint. Das war trotzdem, also auch so wieder in dieser Frage, wenn du jemanden näher kommst, der dir fremd ist oder vor dem du auch Angst hast und der dich vielleicht ganz anders rezipiert, aber je näher du halt rangehst, umso mehr geht dann.
Und es ist wirklich, weil jedes Kapitel ist so anders, weil es eben davon lebt, wie die Männer eben auch Lust hatten auf dieses Gespräch und rangegangen sind, finde ich sehr, sehr spannend, dass zu lesen. Mich würde eine Sache interessieren von euch beiden, nämlich ob ihr euch persönlich als ostdeutsche Frauen identifiziert und wie wichtig auch dieses Label, diese Zuschreibung für euch selbst ist.
Ich 100 pro.
Ja, wusste ich. ja, bei mir ist es schwieriger. Meine Eltern kommen aus dem Osten. Ich bin aber im Westen geboren, 1992. Ich glaube, ich habe überhaupt kein Kategoriesystem mehr, aber eine Zeit lang war ich die ostdeutsche Autorin und dann kam das mit der Liste und seitdem bin ich die westdeutsche Autorin. Und es ist auch interessant, weil ich bin die erste westdeutsche Autorin. Ich habe das mal gegoogelt, es gibt keine andere Person, die so gelabelt wurde. Wir hatten ja bisher über die Situation, es gibt...
Ach echt?
Es gibt deutsche AutorInnen, es gibt ostdeutsche AutorInnen und es gibt migrantische beziehungsweise postmigrantische Autorin und jetzt gibt es noch eine westdeutsche Autorin. Das bin ich. Es ist echt
aber das
so.
Ist total spannend, weil dazu, ich habe es mir sogar hier rausgeschrieben, das ist vor kurzem rausgekommen, vielleicht habt ihr das auch gelesen, eine Studie vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und die hat gezeigt, mehr als ein Fünftel der Ostdeutschen fühlt sich eher ostdeutsch als deutsch. Bei Westdeutschen gibt nur jede oder jeder Neunte an, westdeutsch zu sein.
Ja, aber das ist klar.
Ja, aber warum ist das klar? Woran liegt das?
Also das liegt halt einfach daran, dass der Osten eine ganz andere Geschichte, also man behauptet ja oft, der Ost ist das andere, was sozusagen, das zeigt sich ja in dieser Bezeichnung, dass man das Ost davor schieben muss, vor die Autorin oder den Autor, weil man das irgendwie nicht als ins gesamtdeutsche Bild reinbringt. Und der Westen begreift sich gar nicht so sehr stark als Westen, weil er hat ja sozusagen eine kontinuierliche Erzählung seit 1949, sozusagen geht das halt gerade durch. Und im Osten ist das nicht so, weil du hast einfach da ab 90 einen totalen Systemwechsel. Und ich glaube immer, der ist total schwer zu verstehen für Menschen, die das nicht mitgemacht haben. Also zumindest zum Beispiel für mich. Aber wenn ich jetzt meine Mutter zum Beispiel, ich versuche das mal an so einem Beispiel zu erzählen. Meine Eltern hatten Freunde, die haben sich getrennt. Der eine, also in der DDR-Zeiten, die eine Person hat den Trabi bekommen und die andere Person das Haus. Und das ist in der DDR okay, so, aber ab 1990 sieht's halt, wissen wir, wer den schlechteren Deal gemacht hat. Und da wissen wir, wie sozusagen man dieses System anders denkt im Kapitalismus und dass es sozusagen im Sozialismus komplett anders gedacht wurde. Und diesen Umbruch haben natürlich Menschen aus dem Osten stärker erlebt und selbst Menschen, deren Eltern das erlebt haben, haben das sozusagen in Fleisch und Blut und haben das Gefühl, ich habe die Geschichte von mir und meiner Familie ist eine andere Geschichte als die Geschichte, die wir ganz oft hören. Ich habe zum Beispiel so oft, neulich gab es einen Podcast irgendwo, da ging es um Männlichkeit und dann ging es darum, ah, Mensch, diese Männergruppen, die hatten wir doch alle schon in Deutschland und so. Und niemand hat gesagt, das war nur in Westdeutschland so. Und ich so schon wieder, Mensch, meine Familie ist da schon wieder völlig raus. So. Und das passiert einfach so häufig, dass man dieses Gefühl des Andersseins natürlich mehr stärker wahrnimmt, als wenn man das, vielleicht so, wie wenn man einmal in einem anderen Land ist und merkt, ah ja, ich bin ja Deutsche. So.
Dann umso spannender, dass du dann, das war mir überhaupt, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass du dann als Westdeutsche gelabelt wurdest jetzt im Zuge dieser...
Ja, um die Polemik zu erhöhen, war dann immer junge westdeutsche Autorin gegen älteren ostdeutschen Autor. Ja, ja. Und dann kam raus, ja, sie darf das schon. In jedem Artikel stand das. Die Kritik war ja gar nicht so hoch, aber es war eben in der Polemik, der Unterüberschrift hat das natürlich besser geklungen. Ja.
Okay. Greta, an dich eine Frage, die hier aus dem Publikum kommt. Es gibt nämlich Fragen hier aus dem Saal.
Eure Fragen.
Und zwar, wann sind, und ich glaube, da geht es jetzt um ein Buchprojekt, wann sind die westdeutschen Männer dran?
Also ich finde, westdeutsche Männer brauchen die Lobby nicht, die erklären sich selber. Als Mansplainerin nehme ich sozusagen die Männer, die vielleicht nicht so viel gesehen oder gehört werden oder die nicht die Stimme nehmen wollen. Ich finde sozusagen vielleicht migrantisierte Frauen aus Bochum oder so vielleicht interessanter oder, also ich denke da jetzt eigentlich nicht in Gender-Kategorien, sondern eher in...
Sagte sie und hat ein Buch über ostdeutsche Männer geschrieben.
Ja, das hat mich da einfach nur geärgert, weil ich halt dachte, dass sozusagen diese mediale Wahrnehmung nicht mit irgendwie meiner persönlichen übereingestimmt hat. Aber ich bin nicht ich bin ja keine Lobbyistin irgendwie für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, so das nicht. Ich habe einfach nur versucht, wie kann man eigentlich in diesen sehr festgefahrenen Ost-West-Diskurs irgendwie mal etwas wie Schönheit mit reinbringen, weil das möchte ich noch ganz kurz sagen. Ich habe ja, also Maxi Wander hat in ihrem Buch geschrieben, dass, das habe ich auch vorangestellt, nicht gegen die Männer können wir uns emanzipieren, sondern nur in der Auseinandersetzung mit ihnen geht es uns doch um die Loslösung von alten Geschlechterrollen, um die menschliche Emanzipation überhaupt. Das ist sozusagen der eigentliche Punkt, ja. Also ich bin da nicht Lobbyistin, ich finde nicht den einen Menschen besser als den anderen. Für mich sind Ostmänner nicht wertvoller als Westmänner oder sowas, sondern ich finde, wir sollten uns mit liebendem Blick angucken und auch, das, wenn du es schaffst, einen Heiko als Menschen sehen zu können, dann würden wir, glaube ich, jetzt auch in dem schwierigen Jahr, das irgendwie uns jetzt bevorsteht, irgendwie anders begegnen können. Und das, dafür will ich ja eigentlich nur werben.
Das ist eigentlich ein fantastisches Schlusswort. Sehr gern. Aber ihr habt ja noch jeder einen Buchtipp mitgebracht.
In eurem Bücherregal.
Lena Gorelik, es heißt, wer wir sind. Also in dem Buch geht es darum, Lena Gorelik erzählt so autofiktional, also so ein bisschen zwischen autobiografisch und auch ein bisschen dazu erfunden von ihrer eigenen Geschichte. Sie ist als Elfjährige aus St. Petersburg nach Ludwigsburg gekommen. Man hat es genannt Kontingentflüchtlinge, sozusagen Menschen, die jüdisch sind und eben also nicht mehr in Deutschland weiterleben konnten aufgrund des Nationalsozialismus. Und sie beschreibt so liebend, wie sie mit ihren Eltern hierher kommt, wie sie Antisemitismus, also wie ihre Familie erstmal Antisemitismus in Russland erlebt und wie sich das dann in Deutschland gestaltet. Ich habe wirklich mit jeder Seite, ich musste sehr, sehr viel weinen bei diesem Buch auch. Also genau, deswegen, also große Leseempfehlung, Lena Gorelik, wer wir sind.
Vielen Dank für diesen Buchtipp. Nehmen wir mit und sind gespannt. Greta, was hast du mitgebracht?
Okay, dagegen kann ich das jetzt nicht so. Ich habe das Buch mitgebracht, das ich meistens irgendwie so mitnehme, auch weil es so dünn ist. Es ist Byung-Chul Han vom Verschwinden der Rituale. Byung-Chul Han ist ein Philosoph, der ursprünglich aus Korea kommt, aber auf Deutsch schreibt. Und das hat einen schönen Nebeneffekt. Er spricht auch sehr viele Sprachen. Nämlich seine Sprache ist eine sehr einfache und zugängliche. Die Gedanken, die er entwickelt, sind groß und dringend. Aber man liest die so weg. Er sagt, dass wir in einer Gesellschaft der Authentizität oder eigentlich des Authentizitätszwanges leben, in der jeder im Grunde dazu verpflichtet ist, sich selbst zu inszenieren und zu verwirklichen. Und dieses ständige Kreisen um das Selbst hat dazu geführt, dass wir eigentlich die Verbindung zum Gemeinschaftlichen und zur Welt verloren haben. Und er sagt, eines dieser Auswirkungen ist eben, dass wir keine Rituale mehr haben. Ich meine, wir haben besonders hier in Ostdeutschland keine religiösen Traditionen. Es gibt ganz wenig familiäre Traditionen überhaupt noch. Wir leben so ein bisschen in so einer symbolleeren Welt. Und Hahn sagt eben, indem man sich wieder in einem Ritual hineinbegibt, das größer ist als man selbst, lernt man sozusagen ein bisschen wieder so die Demut des Daseins. Und das klingt jetzt total kirchlich, aber ist es eigentlich nicht.
Es klingt eher philosophisch.
Es ist philosophisch, aber es ist wirklich easy.
Vielen Dank dafür. Und mit diesen beiden wirklich wundervollen und sehr unterschiedlichen Buchtipps ganz, ganz großen Dank an euch, Greta Taubert und Charlotte Gneuss. Vielen Dank, dass ihr heute Abend meine Gäste wart. Das hier ist euer Schlussapplaus aus Halle.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Maria Matthias und Bettina Kasten. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Sibylle Essig.
Wenn du abends gern ins Bett gehst, weil da das eine Buch auf dem Nachttisch wartet, wenn die Figuren aus den Romanen dich auch tagsüber nicht in Ruhe lassen, wenn du für ein paar Tage plötzlich eine ganz andere Welt bewohnst oder wenn du in Gefühlen versinkst, von denen du nicht mal wusstest, dass es die gibt, dann hatte ich eins der Bücher erwischt, das ich vorstelle. Ich bin Katrin Schumacher und ich tauche jede Woche in die literarische Welt ein mit dem Podcast Unter Büchern. Das kann dann mal ein Band mit Kurzgeschichten sein, das kann mal ein Klassiker sein, der wieder aufgelegt wurde, ein großer Roman aus Japan oder den USA oder auch mal ein kleiner Gedichtband. Und ich habe immer den ganz speziellen Blick aus und auf den Osten. Also, was passiert literarisch und wie lerne ich durch das Lesen den Osten besser kennen? Unter Büchern, ich treffe Buchmenschen und lass AutorInnen erzählen und lass vor allem sehr, sehr viele KollegInnen von den Büchern erzählen, die sie begeistern. Jeden Mittwoch und Freitag frisch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Kultur unter Büchern.